Apropos gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Apropos Forschung. Ich sitze hier heute mit Frau Professor Rebecca Schneider-Kramann, seit dem 1. Mai 2020 Leiterin des Instituts für Zellbiologie. Ich grüße Sie recht herzlich. Hallo.
Ja, hallo.
Können Sie uns einmal, bevor wir so richtig loslegen, nur kurz so Ihre Stationen oder Ihren Werdegang in einem kurzen Abriss einmal schildern?
Geboren bin ich in Bonn, aber dann sehe ich mich eigentlich schon lange als Öscher-Mädche, weil ich auch hier in Aachen groß geworden bin, in Aachen zur Schule gegangen bin, aus St. Ursula, damals noch komplette Mädchenschule. Und dann hatte ich auch das Glück, hier in Aachen einen Studienplatz zu bekommen und habe Medizin studiert. Und während des Studiums habe ich eigentlich schon gesehen, dass Forschung mich fasziniert. Schon im dritten Semester habe ich eine HIWI-Stelle in der Pathologie gefunden, habe da viel im Labor schon gearbeitet, aber zeitgleich mich auch in die Lehre engagiert. Und das ist in der Pathologie, wo ich damals war, wirklich schön, weil man viel demonstrieren kann, viel erkennen kann. Und in dem Moment merkt man eigentlich, dass einem dieses akademische Leben gut gefällt, wo man Austausch hat mit Studenten, wo man forschen kann, aber natürlich auch immer den Kontakt zu Patienten hat. Und dann im Studium wusste ich auch, okay, das ist was ich weitermachen möchte. Und habe dann entschieden, dass Pathologie ein gutes Fach ist, wo man Forschung und Lehre miteinander kombinieren kann, wo man viel sieht, schreiben kann, aber dann natürlich auch sehen kann, was sind die Mechanismen. Und in dieser Zeit habe ich dann entschieden, dann auch einen Postdoc in Boston zu machen. Und das war für mich wichtig, einfach mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Und vor allen Dingen hat mich zu der Zeit das Knochenmark fasziniert. Und ich wollte dann in ein Labor gehen, was nicht wirklich Pathologie ist, aber mehr Hämatologie, also sich wirklich mit Bluterkrankungen beschäftigt. Und das war dann eine prägende Zeit. Also da habe ich dann wirklich gemerkt, dass Forschung das ist, wo mein Herz aufgeht. Habe dann zwar noch weiter Pathologie gemacht, aber dann wirklich mein eigenes Labor gestartet, ausgeweitet und dann entschieden, dass ich eine komplette Forschungskarriere weitertreiben möchte und habe dann angefangen im Mai letzten Jahres als Leiterin der Zellbiologie.
Gerade Blutkrebserkrankungen gelten ja sozusagen als Paradigma einer personalisierten Krebsmedizin.
Ja. Ne?
Ist das auch ein Grund, warum Sie sich für diese Richtung entschieden haben? Also erwarten Sie da noch in den nächsten Jahren größere Entwicklungsschritte?
Ja, ich finde, das Blutsystem ist einfach so faszinierend, weil man bedenken muss, wir gucken uns immer meistens das Knochenmark an, das ist der Ort, wo die Bildung unserer Blutzellen stattfindet, aber dann sind diese Zellen in unserem ganzen Körper. Und was man mittlerweile weiß, ist, dass wenn ich Veränderungen in diesen Blutzellen habe, also Mutationen, die auch zum Krebs führen können, dass das aber zeitgleich auch andere Organe beeinflussen kann. Und so sind wir halt immer im Austausch auch mit anderen Wissenschaftlern, die an anderen Organen arbeiten, um wirklich halt zu verstehen, wie sieht diese Kommunikation eigentlich zwischen dem Knochenmark und anderen Organen aus. Und gerade im Bereich personalisierte Medizin, glaube ich, ist auch wichtig, dass man immer den gesamten Patienten im Auge behält. Also nicht nur den Ort, wo zum Beispiel gerade der Krebs generell ist, sondern auch dann halt, welche Effekte hat das auf den Rest des Körpers. Und wenn wir Therapien entwickeln, dass man dann natürlich erstmal versucht, die Krebszellen loszuwerden. Also es ist das zentrale Ziel, was wir natürlich haben. Aber auch, was sind noch weitere Folgen von dem Krebs? Wie geht es dem Patienten dadurch schlechter? Und auch, wie können wir das weiter therapieren?
Ja, so ganz interessant. Wenn Sie mal überlegen, warum ist Aachen ein guter Standort dafür? Was unterscheidet den Standort vielleicht auch von anderen Standorten, an denen Sie das auch erforschen könnten?
Für mich war es immer faszinierend, weil es immer diese Kombination eigentlich gibt. Wir sagen immer Medizin und Technik. Und ich glaube, das beschreibt es auch wirklich ganz gut. Weil wir hier natürlich viele Wissenschaftler haben, die Materialien einsetzen, um zum Beispiel, wenn wir das Knochenmark nehmen, hochkomplex, in der Mitte die blutbildenden Zellen, außenrum praktisch eine Matrix aus Knochen. Und hier gibt es natürlich Wissenschaftler, die sowas nachahmen können mit uns zusammen. Also das heißt, man geht in ganz andere Aspekte eigentlich und kann sich das gut anschauen. Und dann haben wir eine sehr starke Hämatologie hier in Aachen. Und auch durch das COABCD, also dieses Krebszentrum zwischen Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf, sind wir extrem gut angebunden an starke Krebsforschungszentren und sind natürlich Teil davon. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Ist das auch manchmal so was, wo Sie sagen, in den Bereichen haben Sie für sich persönlich so ein Wow-Element, wo Sie, wenn Sie irgendwie an Forschungsseite irgendwas haben, wo Sie sagen, da geht mein Herz auf? Also dafür, da habe ich richtig Spaß dran.
Ja, es gibt diese natürlich im Labor immer viele Tiefschlagmomente, wo irgendwas nicht funktioniert, aber dafür sind diese Momente, wo dann wirklich was genauso geklappt hat, wie man es vorher erhofft hat, wirklich das, was einem immer wieder den Antrieb sozusagen geben. Also wir hatten das letztes Jahr zum Beispiel, dass wir überlegt hatten oder einen Mechanismus gefunden gefunden haben, den wir spezifisch verändert gesehen haben in diesen Blutkrebszellen, haben dann ein Medikament angewendet, was es schon auf dem Markt gab, aber oder was es nie richtig in die Anwendung geschafft hat. Das gab es in klinischen Studien, im Prostatakrebs, aber es war nie wirklich, dass es Anwendungen am Patienten außerhalb einer klinischen Studie gefunden hat. Und das haben wir in unseren Mäusen angewendet. Der Krebs war praktisch nicht mehr sichtbar. Und das hat man dadurch gesehen, dass normalerweise in diesem Krebs die Milz extrem groß wird. Und als wir die Mausexperimente dann beendet haben, war die Milz auf Normalgröße. Die Mäuse hatten normale Blutwerte und hatten keine Fibrose des Knochenmarks, also diese Vernarbung, die typischerweise bei diesem Blutkrebs auftritt. Und das war auch definitiv im ganzen Labor ein Wow-Effekt. Und davon wird heute immer noch wieder gesprochen, wie dieser Moment eigentlich war, wo man diese Milzen auf Normalgröße gesehen hat.
Das wird ja dann noch eine Zeit lang dauern, bis sowas in die Regelanwendung kommt. Wie ist da so Ihre Erfahrung? Ist das manchmal frustrierend, dass das zu lange dauert, wenn man sich wünscht, dass bestimmte Änderungen dann vielleicht doch schneller vollzogen werden müssen?
Ja, also in dem Fall war es zum Beispiel schön, dass es schon ein Medikament gab, aber normalerweise müssen wir erstmal in die Medikamentenentwicklung gehen und das ist natürlich was, was extrem lange dauert, bis man wirklich erstmal ein Medikament an der Hand hat. Und da wäre es natürlich schön, wenn es schneller gehen würde.
Wie ist da so Ihre Erfahrung? Weil es handelt sich ja nun definitiv um eine alternde Gesellschaft, gerade Industriegesellschaften altern. Krebs ist auch eine Alterserkrankung. Das bedeutet, es müsste natürlich wahrscheinlich ein Riesenmarkt dafür da sein. Und wenn jemand solche Mechanismen tatsächlich erspüren und auffinden und detektieren kann, müsste es doch einen großen Bedarf danach geben.
Ja, und das ist halt auch manchmal das, was so ein bisschen frustrierend ist letztendlich, wenn man diese Anträge schreibt, um zum Beispiel eine klinische Studie zu starten. Und dann ist immer einer der Frage, wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Und letztendlich denkt man, selbst wenn es eine kleine Population ist, das ist extrem wichtig trotzdem für den Patienten dann in dem Fall. Und ich glaube, das ist halt so genau eine der Herausforderungen, dann manchmal zu sagen und zu beschreiben, wir müssen natürlich dann Zahlen auf den Tisch legen. Und es gibt natürlich auch immer kommerziellen Effekt oder Aspekt dabei, das so zu beschreiben, dass man halt sieht, dass es trotzdem extrem wichtig ist, dieses Medikament in der Patientenpopulation anzuwenden.
Und wenn Sie jetzt gewissermaßen über den Zusammenhang zum Beispiel zwischen Zellbildung und Krebs oder Fibrose oder solche an diesen Gebieten arbeiten, haben Sie das Gefühl, es ist wichtig, sich möglichst eng zu spezialisieren oder möglichst breit aufgestellt Forschung zu betreiben?
Also man muss einen wirklichen Fokus haben auf der einen Seite, wo man wirklich nachher sagen kann, da ist man der Experte. Aber auch hier darf man nie den Blickwinkel zu klein lassen. Mein Mann arbeitet auch an Fibrose, aber dann halt an soliden Organen, an der Fibrose der Niere oder des Herzens. Und wenn man sich da die Mechanismen ansieht, sind die teilweise wirklich extrem ähnlich zu denen im Knochenmark. Und es sind ganz andere Organe. Und das hilft dann wirklich auch manchmal zu Konferenzen zu gehen, die jetzt nicht spezifisch zum Knochenmark sind, sondern zum Beispiel zu einem anderen Organ und sich das anzuschauen und da vor allen Dingen auch mit Wissenschaftlern in Kontakt zu treten, weil man dann halt auch andere Methoden lernt, andere Methoden anwendet und ich glaube, so ja, erweitert man halt auch einfach seine Fragestellungen. Und manchmal entwickeln sich auch Fragestellungen, die man im Labor hat, von einer Beobachtung aus einem anderen Labor zum Beispiel, wenn man was gesehen hat und denkt, okay, wir wenden mal unsere Methode an, mal sehen, was kommt. Also ich glaube, man muss einfach die Augen immer offen halten.
Glauben Sie, dass es zwingend notwendig ist, für so eine Forscherkarriere im Ausland gewesen sein zu müssen?
Ja, ich würde noch nicht mal sagen, nur im Ausland, sondern so viel wie möglich auch mal andere Labore, andere Standorte zu sehen, weil ich glaube, alleine der Punkt, wenn man irgendwo neu startet, ist immer ein Stimulus, dass man neue Dinge lernt, neue Methoden, neue Leute kennenlernt und so. Und ich glaube, dass das einfach für den Horizont gut ist. Für mich persönlich muss ich sagen, mir hat das Ausland viel gebracht. Natürlich auch für die Sprache, dann Englisch besser zu sprechen und so weiter. Aber ich denke, es ist vor allen Dingen dieser Stimulus, dass man woanders hingeht, sich selber nochmal herausfordert in dem Fall und ja, seinen Horizont einfach erweitert.
Wenn Sie jetzt so rückblickend sagen, Forscherkarriere, ich glaube, das darf man sagen, Sie sind so um die 40 rum.
Ja, nächste Woche 40, genau.
Man hat ja immer so prägende Ereignisse. Sind das bei Ihnen eher Themen, waren das eher Personen oder eher Institutionen, was Sie so im Laufe der Zeit geprägt hat?
Themen und Personen häufig. Also gerade Pathologie, das Schöne daran ist ja, dass es sehr visuell ist. Also man sieht immer was und fragt sich, wie kommt es dazu, dass etwas verändert aussieht. Und dann Personen dann trotzdem, weil man diese Sachen, die man beobachtet, auch mit jemandem besprechen muss. Wie sieht das jemand anderes? Ist das vielleicht schon erforscht? Also gerade auch so in meiner Planung von meiner Karriere muss ich sagen, dass es immer wichtig war, dass ich Ansprechpersonen hatte. Das war für mich zum Beispiel Frau Professor Knöchel-Clark, immer so als direkte Ansprechpartnerin, noch als Studentin, die immer schon gepusht hat, eigentlich einen Schritt weiter zu gehen. Und dann halt auch Herr Professor Brümmendorf, als er dann hier angefangen hat. Und ich glaube, es ist wirklich diese Kombination aus Stimulation durch Personen plus Beobachtungen und plus Konversationen vielleicht auch mit Leuten, die man noch nicht so kennt.
So eine Karriere als Wissenschaftler zu planen, ist ja oftmals auch entbehrungsreich. Man weiß schon, man muss sich eine ganze Zeit lang im akademischen Mittelbau bewegen, dann muss man oft mal den Standort wechseln. Wie haben Sie sich da selber motiviert? Oder man hätte ja auch sagen können, nee, ich lege es eher darauf an, solide Lebensverhältnisse zu haben, zu wissen, wo ich hingehe, was ich verdiene und dann bin ich direkt da, wo ich bin.
Ich glaube, das ist eigentlich der Spaß an der Arbeit, dass man gar nicht so sagt, okay, das ist jetzt der nächste Schritt auf der Karriereleiter, sondern einfach das wirklich genießt, was man zu der Zeit macht und auch darin Erfüllung zu finden. Und ich glaube, das ist einfach das, was einem weiterbringt. Also wenn man zum Beispiel dann in den USA ist mit einem DFG-Stipendium, was nicht wirklich hoch ist, aber hat dann ein Labor, was wirklich inspirierend ist, arbeitet da an Projekten, die neu sind und da vergisst man das einfach. Dann ist die Planung nicht, okay, wann gehe ich auf W2-Professor, sondern ist halt wirklich das Projekt, was einen fasziniert und ich glaube, das ist auch das, was einen treibt.
Eine persönliche Flexibilität braucht man wahrscheinlich aber trotzdem, weil man öfter mal den Standort wechseln
muss. Das stimmt,
ne?
Ja, und das ist natürlich dann immer noch der Schritt, wenn man zu zweit ist und beide natürlich in so einer Karriere eingebunden, dann wechselt man natürlich auch nicht so schnell. Bei uns war es ja zum Beispiel auch so, dass wir dann irgendwann so eine typische Long-Distance-Beziehung hatte. Ich war in Rotterdam, mein Mann in Aachen und genau, man muss sich dann irgendwie arrangieren, ja.
Spannend wird es ja dann, wenn man tatsächlich auch noch eine Familiengründung hat.
Ne? Ja.
Darf man da, glaube ich, in Ihrem Fall sagen, Sie haben sogar Zwillinge?
Ja, also, wir haben Zwillinge, genau, ja.
Also aus dem Bekanntenumfeld, alle sagen, das ist genau doppelt so viel Arbeit.
Ja, ich habe da mal mit jemandem gesprochen und der meinte auch, es ist 1,6 mal so viel.
Okay.
Und ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Also es ist nicht wirklich das Doppelte, aber weil man viele Sachen ja wirklich zur gleichen Zeit macht. Aber ja, es ist doch eine Herausforderung, weil man dann zwei kleine Kinder hat und so weiter. Ja.
Und ich glaube, wenn man auch Forschung betreibt, das ist ja nichts, was sich abends um 17 Uhr abschließen lässt, würde ich sagen, ich nehme das nicht mit, oder?
Ja, also nee, das ist eigentlich immer egal, am Wochenende, abends. Aber dann ist natürlich Familie und gerade Kinder auch der Moment, wo man dann sagt, okay, 17 Uhr ist Abholen in der Kita und dann endet der Arbeitsalltag dann mal für ein paar Stunden, bis die zwei dann wieder im Bett sind und dann geht es vielleicht noch ein bisschen weiter.
Jetzt haben Sie ja hier an der RWTH in Aachen an dem Tandem Plus Med Programm teilgenommen. Das sind ja Programme, die das Dekanat eigens geschaltet hat, um Forscherinnen den Weg in die Wissenschaft zu ebnen. Vielleicht erstmal so die Frage, es ist schon auch auffällig, wenn man so ein bisschen in die Institutsleitung guckt, so viele Frauen sind es gar nicht.
Das stimmt,
Was meinen Sie, woran das liegt?
Ja, das ist das, was ich mich auch immer frage und wo ich selber sagen muss, das habe ich selber noch nicht ganz auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, wichtig ist, dass man halt einfach immer stimuliert, diese Programme sind genau richtig und die sind extrem wichtig. Und für mich waren das auch wichtige Schritte, einfach zu sehen, es gibt kein Limit. Man kann jeden Schritt auf der Karriereleiter, den man erklimmen möchte, auch erklimmen. Aber natürlich gibt es immer Punkte, die schwieriger sind und die sind vielleicht auch schwieriger, weil es bis jetzt halt gerade in Führungsetagen und so weiter, wenn man halt hier schaut, Klinikdirektoren, Institutdirektoren sind halt eher männlich und vielleicht da auf der Kommunikationsebene man Sachen verbessern könnte, aber also es ist schwierig. Und natürlich ist der Punkt Familiengründung, es sind dann halt nochmal neue Herausforderungen, die sich dazu ergeben. Und ich glaube, da ist es halt vor allen Dingen wichtig, ja, eine gute Planung zu haben, wie bekommt man das hin und dann, dass man trotzdem weiterkommt.
Glauben Sie, dass Sie jetzt vielleicht umgekehrt für andere Studentinnen und Medizinerinnen, Forscherinnen auch ein Rollenmodell sind? Nehmen Sie sich so wahr?
Ja, vielleicht nicht direkt als Rollenmodell. Ich hoffe allerdings, dass ich ein bisschen helfen kann und inspirieren kann in dem Sinne. Oder zum Beispiel auch für mich war, wie gesagt, Frau Knüchel eine wichtige Person, dass man sagen kann, du kannst das schaffen und wo sind jetzt gerade die Punkte, die du denkst, sind schwierig und wie kann ich dabei helfen?
Haben Sie denn, vielleicht darf man das auch nochmal fragen, glauben Sie, dass Frauen vielleicht ein Institut anders leiten, als es Männer tun würden?
Ich glaube, das ist einfach so personenabhängig und so Persönlichkeit und dass man das auch schwer sagen kann.
Umgekehrt könnte ich mir auch vorstellen, manchmal nervt dieses Mann-Frau-Ding vielleicht auch ein bisschen,
ja,
weil
schon.
Man denkt, sie haben vielleicht auch andere Wege, über die sie sich tatsächlich wissenschaftlich definieren als das, oder?
Ja, also ich muss auch sagen, dass es was ist, was ich mir nicht ständig vor Augen führe zum Beispiel und auch auf meinem gesamten Werdegang nie überlegt habe, oh, was könnte jetzt für mich schwieriger sein, weil ich eine Frau bin. Es gibt natürlich auch einige Sachen, die sind ja vielleicht sogar positiv, weil es auch Programme gibt dann halt vor allen Dingen für Wissenschaftlerinnen und auch Funding, was man nutzen kann und so weiter. Man soll es sich nicht als Blockade vor Augen führen, sondern halt einfach, es ist so und wir müssen irgendwann schauen, dass wir die Prozentzahlen an Professorinnen irgendwie erhöhen können.
Eine Frage aber noch, als Institutsdirektorin haben Sie natürlich auch mit ganz vielen Themen zu tun, die jetzt nicht so forschungslastig sind. Ne? Auf einmal müssen Sie Drittmitteletats verwalten, Sie müssen Personal führen, Sie müssen sich um Raumbuchung kümmern und lauter solche Sachen. Ist das ein notwendiges Übel oder kann man da auch was Nettes drin erblicken?
Ja, also es sind auf jeden Fall die Sachen, wo man manchmal denkt, das müsste man auch irgendwie mehr gelehrt bekommen, sage ich jetzt mal. Das ist ja genau die Sachen, die man im Studium nicht hat. Also im Medizinstudium kommt es nicht vor und auf keinem Schritt danach. Und ich glaube, da muss man halt auch manchmal schauen, so Personalführung. Ich glaube, da kann man wirklich profitieren, wenn man auch Seminare besucht und sich da auch weiterbildet und auch mit Leuten spricht und austauscht.
Wenn Sie jetzt im Blick auf den Nachwuchsmaße schauen, was würden Sie nicht nur Frauen, auch jungen Männern mit auf den Weg geben, was aus Ihrer Sicht wichtig ist und was Sie sozusagen für sich mitgenommen haben? Mhm. Was Sie vielleicht auch sagen, habe ich damals auch nicht alles perfekt gemacht, würde ich jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen optimieren.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man was findet, wo man richtig drin aufgeht. Also wo man sagen kann, das ist ein Beruf, wo ich nicht auf die Uhr schaue, wie ist die Zeit, wo ich nicht darauf nur schaue, wie sieht mein Gehalt am Ende des Monats aus, sondern wo man wirklich sagt, dass das was Wichtiges für einen ist. Und ich glaube, das hilft wirklich einfach weiterzukommen, wenn es auch mal nicht so vorangeht oder man Drittmittel abgelehnt bekommt oder was auch immer, ein Paper nicht durchgeht, was einen auf den nächsten Schritt und immer weiter halt hilft. Ja, ich sage mir immer diesen Spruch, dass man sich im Leben nicht alle Türen offen halten kann. Und das ist halt auch so. Man weiß nie, wenn man durch eine Tür gegangen ist, ob es nicht besser die andere Tür gewesen ist. Aber ich glaube, sobald man die Entscheidung gemacht hat, ist es gut, wenn man dann einfach weitergeht. Aber auch nicht zu scheuen, wenn man wirklich denkt, okay, das war jetzt definitiv die falsche Tür, hier bin ich falsch, dass man dann auch sagt, okay, hier ist Stopp, einmal umdrehen. Und das geht ja meistens auch. Also ich glaube, dass man sich selber reflektiert und wenn Sachen nicht gehen, dann geht es nicht.
Jetzt sind Sie ja im Blick auf Forschungstätigkeiten noch gefühlt blutjung, ne? Also man hat ja noch 30 Jahre fast vor sich, das ist ja noch eine lange, lange Zeit. Was ist denn das, wo Sie sagen, da würde ich aber wirklich gerne noch eine Antwort drauf finden oder in dem Bereich, glaube ich, könnte ich mich in den nächsten Jahren nochmal richtig verlieren?
Also letzte Woche habe ich die beste Nachricht bekommen, dass wir eine klinische Studie starten können, wirklich basierend auf unseren Forschungsergebnissen. Und das war wirklich immer mein Traum, dass man halt sagt, man bearbeitet was im Labor, was dann wirklich zu einem Punkt führt, wo wir es für einen Patienten nutzen können. Und also diese Nachricht, dass wir dieses Funding bekommen für die klinische Studie, das war für mich einer der Momente, muss ich sagen. Das treibt jetzt natürlich auch wieder für die nächsten Schritte. Man kann das natürlich wieder erweitern. Man kann Kombinationstherapien anstreben und so weiter. Also ich glaube, alles, was so diese Therapie angeht, das ist was, wo ich mich weiter fokussieren möchte, neue Targets zu finden, mit Firmen zusammenzuarbeiten, wie wir Medikamente finden können, die diese Mechanismen spezifisch angehen. Und ja, ich glaube, das ist so der Fokus.
Wenn wir jetzt vorspulen würden, 10, 15 Jahre, was würden Sie sagen, was möchten Sie auf jeden Fall irgendwie für sich erreicht haben?
Ja, also ich glaube, der erste Meilenstein war wirklich, dass wir eine klinische Studie starten können. Jetzt ist natürlich der Wunsch, dass das auch den Effekt in Patienten hat, den wir erhoffen. Und wenn ich jetzt so über die nächsten Jahre sehe, das war jetzt zum Beispiel, wir wenden jetzt hier ein Medikament an, was es also schon gab sozusagen. Und ich glaube, mein Traum ist es, noch spezifischeres Medikament für diesen Mechanismus zu finden und in die Anwendung zu bringen.
Perfekt. Frau Steiner-Kramer, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Das war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter apropos-gesund.de.